Herzlich willkommen bei Besser Hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Heute zu Gast gewesen ist Marisa Strobel, sie ist Chefredakteurin der Schnecke. Und die Schnecke ist das Verbandsmagazin der Deutschen Cochlea-Implantat-Gesellschaft. Worüber haben wir mit ihr gesprochen, Katharina?
Wir haben mit Frau Strobel darüber gesprochen. Einmal natürlich, was bewegt aktuell die Selbsthilfe? Welche Themen werden da aktuell diskutiert? Wir haben aber auch ein bisschen früher angesetzt und einfach mal in die Anfangszeit der Schnecke mit ihr reingeschaut. Wie ging es denn überhaupt los?
Genau, und wir haben erfahren, welche Themen die Selbsthilfe heute umtreibt. Es geht natürlich darum, auch für Barriere, Armut oder Freiheit zu sorgen, haben das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und haben auch erfahren, mit welchen Formaten sich die Schnecke auch an die unterschiedlichen Zielgruppen richtet. Das heißt, es ist für Betroffene, aber sie will sich auch an Fachkreise, die mit dem Thema zu tun haben, wenden, genauso wie an die Politik, aber auch an Jung und Alt. Und dort hat die Schnecke oder auch die DCG besondere Formate entwickelt und auch darüber haben wir mehr erfahren.
Wir haben gelernt, wie die Schnecke auch generell Menschen mit Hörbeeinträchtigungen dabei helfen kann, miteinander in Kontakt zu treten, direkt oder indirekt. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein in die Folge, wie das abläuft.
Wir wollen dieses Wunder der Technik, das wollen wir bekannter machen. Und wir wollen aber auch die Betroffenen, die CI-Nutzer, die wollen wir miteinander in Kontakt setzen. Und dafür bot sich dann diese Zeitschrift an. Ich mache das ja jetzt, wie gesagt, schon seit 2017. Und ich finde, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dann lese von Fortschritten. Oder eine Geschichte ist mir auch sehr in Erinnerung, wie ein guter Bekannter von mir erzählte, dass sein Gehirn einfach so nach Jahren immer noch wieder das Hören wieder erlernt. Diejenigen, die sich an uns wenden, da lese ich schon auch Kampfeswillen raus. Also ich glaube, ja, dieser Wille zum Hören, der ist eben einfach schon groß.
Herzlich willkommen, Frau Strobel, bei uns in der heutigen Folge von Besser Hören. Ich würde direkt gerne mit einem Thema einsteigen, und zwar die Bekanntheit der Cochlea-Implantate in Deutschland oder generell. Es gibt das CI ja seit über 40 Jahren mittlerweile und auch in Deutschland. Und dennoch gibt es immer wieder Leute, die auch noch gar nicht davon gehört haben. Wie war das denn bei Ihnen, bevor Sie bei der Schnecke als Chefredakteurin angefangen haben? Kannten Sie Cochlea-Implantate?
Ich hatte in der Tat in dem Freundeskreis das Kind einer Freundin, das schon mit einem Cochlea-Implantat versorgt war, wobei das Kind eben mehrere Behinderungen hatte, weshalb sich dieser Benefit durch das Cochlea-Implantat da gar nicht so deutlich zeigen konnte. Oder es eben unklar war, wie viel sie davon profitiert. Aber zumindest hatte ich von dieser Erfindung schon mal gehört. Ansonsten, nein, das Thema grundsätzlich war doch recht neu für mich.
Und wie war das generell mit dem Thema Hören? Haben Sie sich viel damit beschäftigt? Auch Lärmprävention, Hörgesundheit, oder kam das dann auch erst alles später?
Das kam eigentlich wirklich dann mit dieser Zusammenarbeit mit der Schnecke. Also ich habe, bevor ich dann Chefredakteurin wurde, Anfang 2020 schon 2,5 Jahre für die Redaktion gearbeitet. Und bin da auch sehr schnell in alles reingeworfen worden. Also eine meiner ersten Dienstreisen führte mich auf den HNO-Kongress. Und da war ich dann inmitten der Fachleute, der Mediziner, und hatte eigentlich wenig Ahnung von dem Thema, außer dem, was man so allgemein weiß. Und dann die nächste wichtige Veranstaltung war dann aus der Selbsthilfe. Und das hat sich dann Stück für Stück auch zusammengesetzt. Also natürlich war mir schon klar, zu laut Musik hören, Konzerte, das kann alles das Hören beeinträchtigen. Das wusste ich schon. Aber wie viel Auswirkungen das hat, das gute Hörverstehen auf die eigene Lebensqualität und was das bedeutet, das zu verlieren, auch wenn man gut hörend aufgewachsen oder normal hörend aufgewachsen ist, und dann durch vielleicht einen Unfall oder durch eine Krankheit da rausgerissen wird, das war mir so in dem Umfeld nicht bewusst.
Ja, ja, Sie sind gelernte Journalistin, haben viele Jahre journalistisch gearbeitet und dann irgendwann sind Sie zur Schnecke gekommen, wo Sie dann später Chefredakteurin geworden sind. Wie hat sich das ergeben, dass Sie in dem Bereich gelandet sind?
Ja, das habe ich dem meinem Vorgänger Uwe Knüpfer zu verdanken, der mich angeworben hat. Also ich hatte bei ihm mein journalistisches Volontariat gemacht, war dann zwischenzeitlich aber auch nochmal auf der als Pressesprecherin aktiv. Und genau, und dann ergab es sich, dass er Unterstützungsbedarf brauchte und hat mir das Magazin präsentiert und ich war sofort angetan von dieser vielseitigen Mischung, weil es doch, ja, man ist so an seiner Schnittstelle aus diesen persönlichen Geschichten und der Politik und der Fachwelt und das finde ich ist sehr spannend. Wir sind da schon auch, ich sehe die Schnecke da schon auch als Sprachrohr für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Und gleichzeitig als Plattform auch für die Menschen und unsere Leserinnen.
Die Schnecke gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, seit Ende der 80er Jahre schon oder zumindest gehen die Ursprünge so weit zurück. Das heißt wirklich in die Anfangsjahre der Cochlea-Implantatversorgung. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr über die Schnecke selbst erzählen als Verbandszeitschrift, aber auch als Fachzeitschrift. Was ist da so Ihr Anspruch als Schnecke? Was versuchen Sie mit diesem Magazin zu erreichen?
Ja, vielleicht gehe ich einmal kurz in die Historie zurück. Die Zeitschrift ist 1989 gegründet worden oder etabliert worden von Betroffenen. Also die Deutsche Cochlea-Implantatgesellschaft ist der erste Selbsthilfeverband für CI-Träger. Den gab es damals 2 Jahre und das war der Anspruch da zu sagen, also damals 1989 gab es noch weit unter 100 CI-Träger in Deutschland. Wir wollen dieses Wunder der Technik, das wollen wir bekannter machen. Und wir wollen aber auch die Betroffenen, die CI-Nutzer, die wollen wir miteinander in Kontakt setzen. Und dafür bot sich dann diese Zeitschrift an. Und relativ schnell haben dann diejenigen, die das gestaltet haben, also vor allem meine Vorvorgängerin Hanna Herrmann, die haben erkannt, wie wichtig eigentlich eine Fachzeitschrift wäre, für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen und den Leuten, die mit ihnen arbeiten, die eben beide Perspektiven vermittelt. Also sowohl das, was in der Forschung, da hat sich ja wahnsinnig viel getan in den Jahren, was sich da tut, um das den CI-Nutzern näher zu bringen, aber auch eben der Fachwelt. Wie ist denn das eigentlich, das Hören mit Cochlea-Implantat? Womit schlagen wir uns eigentlich im Alltag so herum? Was sind eigentlich unsere Themen? Und Frau Herrmann, die erzählte mir dann auch mal in einem Interview, ja, damals in den Anfängen, da haben die Mediziner das ja nur im Geheimen gelesen, bis sich das dann auch irgendwann änderte. Und jetzt freue ich mich immer, wenn auf einem Fachkongress oder auf einem Symposium doch nochmal die Schnecke zitiert wird. Und ja, das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir wirklich die verschiedenen Perspektiven rund ums Hören aufzeigen und diese Perspektiven auch vermitteln.
Das heißt, Sie wenden sich nicht nur an die Betroffenen, sondern genauso auch an Fachkreise und einen durchaus weiteren Kreis als nur diejenigen, die in dem dahinterstehenden Verband organisiert sind.
Genau, also unsere Zeitschrift geht an alle Mitglieder der Deutschen Cochlea-Implantatgesellschaft, an Abonnenten und sie liegt eben in CI-Reha-Kliniken oder auch in CI-Zentren aus. Und wir schicken sie auch an Fachpolitiker und ja, haben ein Grußwort, womit wir quasi aus den Reihen der Politikern, um quasi immer mal wieder zu zeigen, hier, es gibt hier diese Zeitschrift, es gibt hier diese Perspektive des Lebens mit Hörbeeinträchtigung von lautsprachlich kommunizierenden Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Und das ist doch wichtig, da darauf aufmerksam zu machen, weil immer wenn ich so meinem Bekanntenkreis mal erzähle, was machst du denn eigentlich, dann sage ich, ja, ich mache eine Zeitschrift für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Ah, ich kenne auch jemanden, der Gebärdensprache kann. Und dann sage ich, ja, das ist nicht die Zielgruppe oder das sind nicht die meisten meiner Leserinnen, sondern die meisten lernen vielleicht lautsprachlich begleitende Gebärden. Manche lernen ja auch deutsche Gebärdensprache, aber das Große ist doch dann eher aus dem lautsprachlichen Umfeld kommend und möchte gerne an der Welt der Geräusche und der Lautsprache auch teilhaben weiterhin. Und das muss ich dann immer erstmal noch erläutern. Und das sehe ich eben auch als eine der Aufgaben Schnecke, darauf aufmerksam zu machen. Jetzt, ja, wir haben feste Rubriken, wir haben immer auch ein Schwerpunktthema. Und unser letztes zum Beispiel war zur kulturellen Teilhabe und da einfach auch nochmal zu zeigen, dass da ist ein Gebärdensprachdolmetscher da vorne, das das bringt eben den Menschen mit Hörsystemen, die Gebärdensprache gar nicht können, bringt das eben nicht so viel, sondern die brauchen einfach die technische Unterstützung. Und bei Veranstaltungen eine Schriftdolmetschung, eine funktionierende Höranlage, das sind so Unterstützungsmöglichkeiten, um Hörbarrieren in diesen Bereichen auch abzubauen.
Sie haben eben erzählt, dass die Ursprünge des Verbandes erstmal darauf zurückgingen, dass man den Austausch unter den Betroffenen schaffen wollte. Und dann hat sich die Selbsthilfe natürlich auch weiterentwickelt, hat eigene Themen auf der Agenda. Was würden Sie sagen, sind so die ganz großen Themen, die Selbsthilfe heute treibt?
Ja, also zum einen ist es bei der Deutschen Cochlea-Implantatgesellschaft nach wie vor das Thema Bekanntmachen des Cochlea-Implantats, auch ja die Hürden abbauen, ne, die eigenen Ängste der Betroffenen, die vor dieser Entscheidung stehen, ne, aufzuklären und zu zeigen, so war das bei uns und so ist dieser Versorgungsprozess, ne, um da einfach Ängste vor diesem Eingriff zu nehmen, der ist einfach bei vielen da oder auch das, was man noch an Hörvermögen hat, dass man das verliert und vielleicht nicht so viel davon von der Implantation profitiert, wie man sich erhofft. Also das dieser Austausch, der hilft da ungemein. Und dann eben ganz wichtig, die Gesellschaft auch aufzuklären. Also zum einen Prävention, dass eben Hörtests auch früher eingeführt werden, dass das Gehör regelmäßiger überprüft wird, damit eben dass eine Versorgung frühzeitiger stattfinden kann. Und dann ein weiteres wichtiges Thema ist eben der Abbau von Hörbarrieren, einfach auch, um mehr Inklusion auch zu schaffen in allen Lebensbereichen. Und da ist Deutschland immer noch nicht so weit, wie es sein könnte. Ja.
Wenn wir von Hörbarrieren sprechen, was sind denn das für Barrieren, die ein Schwerhöriger im Alltag so auf die er so trifft?
Ja, das sind ja viel Störungsgeräusche, Störlärm, der dann einfach das Sprachverstehen erschwert oder sogar verhindert. Es ist wichtig, dass es ein Zwei-Sinne-Prinzip gibt, gerade wenn man jetzt auf Reisen ist und es kommt eine Bahndurchsage, die ist ja schon so oft, also die ist auch für mich, die hörend ist, die ohne Hilfsmittel ist das schwer manchmal zu verstehen. Und da ist es einfach wichtig, dass es auch visuell noch zusätzlich angezeigt wird. Es braucht es auch bei Veranstaltungen, um einfach so einem Vortrag auch gut folgen zu können. Weil wenn ich die ganze Zeit dieses Umgebungslernen habe, kann ich dem Gesagten nicht so gut folgen. Und dann lässt auch meine Konzentration sehr schnell nach. Also Hörermüdung ist auch ein Thema, womit ich mich vorher nicht so auseinandergesetzt habe. Aber das uns ja genauso betrifft, wie, egal ob wir eine Hörbeeinträchtigung haben oder eben nicht haben. Aber eine Hörermüdung fühlen wir alle am Ende des Tages und nach einem Messetag deutlich schneller als nach einem Tag in einer akustisch guten Umgebung.
Genau, deswegen hatte ich auch einmal nachgefragt, weil ich glaube, vielen Normalhörenden ist das gar nicht klar, was es genau bedeutet. Also was genau ist eine Hörbarriere und auf welche Herausforderungen stößt man denn, wenn man eine Hörschädigung hat, überhaupt im Alltag und im normalen Umfeld? Das haben wir jetzt aus unserem beruflichen Alltag, damit werden wir konfrontiert, aber ich denke, viele Normalhörende wissen das eben noch nicht oder haben da noch gar keine Vorstellung drunter. Und da leistet dann natürlich die Schnecke und die Selbsthilfe einen großen Beitrag zu.
Ja, was auch, worüber man sich ja auch wenig Gedanken macht, ist, dass ja ein Mensch mit Hörbeeinträchtigung, der über ein Hörgerät oder, also wenn er hochgradig schwierig ist, über so ein Superhörgerät oder eben über ein Cochlea-Implantat hört, dass der ja das in der Regel abends abnimmt und nachts im Bett dann ohne liegt. Und wenn dann aber ein Feueralarm ausgelöst wird, den Rauchmelder, wenn der laut piept, den hört er dann aber im Zweifel gar nicht. Und da ist einfach wichtig, dass es da auch andere Rauchmelder gibt, die mit Lichtsignalanlage, dass einfach ja an diese Menschen genauso gedacht wird. Oder auch wenn sie im Hotel übernachten, dass dann, wenn das Personal durchgeht und an die Tür klopft, dass die bei diesen Menschen wissen, okay, Klopfen bringt dann nichts, der wacht davon nicht auf, da muss ich dann doch reingehen. Also das sind eben auch Sicherheitsaspekte, die damit zu berücksichtigen sind.
Wie gehen Sie auf Themenfindung, wenn das nächste Heft ansteht? Wie können wir uns diesen Prozess vorstellen?
Ja, wir machen einmal im Jahr so eine Vorüberlegung, welche vier Schwerpunktthemen wollen wir setzen. Und es gibt manchmal Themen, zum Beispiel meine Erstausgabe wollte ich unbedingt machen, so hören im hohen Alter. Einfach, so eine Cochlea-Implantation kann ja auch mit 90 noch gewinnbringend sein und einfach das so aufzuzeigen, wie ist denn das? Das war mir so ein Herzensthema. Dann einseitige Taubheit. Also es ergibt sich so ein bisschen im Fluss, weil ich eben, wir sind viel unterwegs, wir sind eben auf den Kongressen und Symposien, aber auch auf Selbsthilfeveranstaltungen. Und da ploppen manchmal so Themen am Rande auf und dann denke ich, ja, das müssen wir unbedingt mal größer machen. Kulturelle Teilhabe war auch so. Oder auch das Thema Migration und Hören, das kam irgendwie so auf und so, Mensch, da müssen wir mal mehr zu machen. Und dann begeben wir uns wirklich so einfach, gucken wir so Puzzlestein für Puzzleteil, wie setzen wir das jetzt zusammen? Und ja, und da freue ich mich, dass wir wirklich auch immer großzügig Gastbeiträge aus Fachkreisen bekommen, wenn wir die anfragen. Da erfahren wir halt auch viel Unterstützung, weil wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Also es gibt mich und meine redaktionelle Mitarbeiterin und dann noch zwei, drei freie Mitarbeiter, die eben Artikel recherchieren oder auch auf Veranstaltungen gehen. Und genau, und dann fügen wir das zusammen und alles andere kommt dann eben auch ehrenamtlich noch dazu. Und dann bearbeiten wir das. Und Erfahrungsberichte kommen dann zum Teil auch unaufgefordert. Und da freue ich mich auch jedes Mal sehr drüber, weil es einfach so viele verschiedene Perspektiven sind. Ja, und sie berühren einfach. Also ich mache das ja jetzt, wie gesagt, schon seit 2017. Und ich finde, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dann lese von Fortschritten. Oder eine Geschichte ist mir auch sehr in Erinnerung, wie ein guter Bekannter von mir erzählte, dass sein Gehirn einfach so nach Jahren immer noch wieder das Hören wieder erlernt. Also war schon lange hörbeeinträchtigt und hatte auch damals, als er seine spätere Frau kennenlernte, gesagt, du lass mich stehen, ich höre schlecht. Sie weiter und sie dann aber gesagt hat, nein, das sehe ich nicht ein und sind jetzt eben seit vielen Jahren verheiratet und dann hatte er irgendwann den Schritt zum Cochlea-Implantat gewagt und noch Jahre später kamen dann Fortschritte und er meinte, dann war er spazieren mit ihr und meinte, was ist denn das da oben, was höre ich denn da? Und seine Freundin, das ist Vogelgezwitscher. Und dann hat er nach Jahren wieder Vogelgezwitscher wahrgenommen, was er eben Jahrzehnte nicht tat und das finde ich, also ist für uns so selbstverständlich. Ich lausche so gerne Vögeln und dann, ja, krieg ich gleich wieder so einen Schauer. Einfach schön, wie solche Sachen zurückkommen können und ja, wie wertschätzend das dann auch wahrgenommen wird. Ja.
Bekommen Sie auch Themenwünsche und Fragen von Ihren Lesern eingereicht, die Sie dann berücksichtigen in der Planung?
Ja, kommt auch ab und zu vor. Also es ist unterschiedlich, aber also vieles ergibt sich wirklich dann auch so im Gespräch, dass ich mich unterhalte und dann kommt so eine Situation und dann denke ich, ja, Mensch, das ist ja eigentlich auch spannend. Oder es kam dann auch mal der Wunsch, ja, mach doch mal mehr, auch, also nur weil wir jetzt mit der Hörbeeinträchtigung leben, ist das ja nicht immer dominierend bei uns. Könnt ihr nicht auch mehr darüber machen, was so uns ansonsten noch so bewegen könnte. Und dafür ist eben diese Rubrik Freizeit Teilhabe bei uns im Heft eben auch ganz gut geeignet, um einfach zu zeigen, dass mit dem Cochlea-Implantat und mit dem Hörgerät, mit der Hörbeeinträchtigung ganz viel möglich ist, ganz viel Normales. Und das müssen nicht immer die großen Geschichten sein. Aber es ist eben auch dann interessant zu sehen, okay, diejenige hat die Fahrradfahren als großes Hobby. Und dann hilft es auch zu zeigen, okay, wie löst sie das mit dem Helm und dem Hörsystem? Da sind nicht alle Helme passend. Und wie sie sich damit auseinandergesetzt hat, klingt vielleicht trivial, aber es ist für den Einzelnen eben nicht trivial. Der muss dann suchen und dann freut er sich, Anregungen zu bekommen.
Wir bekommen auch immer, also generell bei Cochlea über die Cochlea Family, über den Podcast auch immer wieder viele Anfragen nach Kontaktwünschen zu anderen betroffenen Schwerhörigen, vielleicht auch von Angehörigen, die gerne mit anderen Angehörigen sprechen möchten, auch oder Leute, die nach einer Selbsthilfegruppe suchen, vielleicht eine Selbsthilfegruppe gründen möchten. Werden Sie dabei der Schnecke fündig? Also das hört sich ja so an, man kriegt schon mal viele Tipps. Kann man durch die Schnecke mit anderen in Kontakt treten oder zumindest indirekt?
Ja, absolut. Also zum einen vermitteln wir gerne Kontakte, wenn jemand uns schreibt, oh, das Thema, das fand ich, das hat so gut zu mir gepasst. Ich würde gerne der Person schreiben, dann leiten wir das weiter. Das findet immer wieder statt. Ansonsten haben wir hinten eben auch diese große Adressübersicht mit den Selbsthilfegruppen. deutschlandweit, an die man sich dann wenden kann. Wir haben seit diesem Jahr, also wir haben hinten auch immer das Verbandsleben, da berichten wir dann auch über Veranstaltungen, die stattgefunden hatten. Also gerade für die junge Selbsthilfe gibt es eben dieses Jugendcamp und es gibt diese Blockwerkstatt für junge Erwachsene, aber auch für All-Ager nennt sich das dann quasi so generationsübergreifend. Und diese Berichte über die Veranstaltung führen schon dazu, dass es die Hemmschwelle nimmt, sich da doch für anzumelden, ne? Weil es die meisten kennen vorher niemanden, der da mitfährt. Und da ist ja wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich fahre da jetzt eine Woche hin und weiß gar nicht, was mich da erwartet habe. Im Alltag eigentlich wenig Kontakt vielleicht zu anderen Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Und das wird immer wertvoll empfunden und empowernd. Also oft fällt dieses Wort dieser Ausdruck, das ist für mich meine soziale Tankstelle. Und seit diesem Jahr haben wir zusätzlich auch die Verbandsmitteilung des Deutschen Schwerhörigenbundes bei uns in der Fachzeitschrift und von dem Deutschen Hörverband. Das ist der gemeinsame Verband von der Deutschen Cochlea- und Handwerkergesellschaft und dem Deutschen Schwerhörigenbund. Weil das Bestreben eben da ist. Wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, das ist noch nicht so bekannt, also es ist noch nicht weitläufig bekannt, dass Cochlea-Implantat oder überhaupt dieses Leben mit Hörbeeinträchtigung und Hörbarrieren, was das eigentlich ist. Und da eben gemeinsam mit gebündelter Kraft auch gegenüber der Politik auftreten zu können, dafür hatten diese beiden Verbände jetzt den Deutschen Hörverband gegründet, um dort gemeinsam aktiv sein zu können.
Sie haben es gerade schon angerissen. Diese beiden Verbände, die jeweils schon sehr, sehr lange aktiv sind, sind enger zusammengewachsen. Was hat das für das Blatt geändert? Oder Sie sind ja auch ein naher Beobachter des Verbandslebens. Was hat sich dadurch geändert?
Ja, also die Ursprungs-DNA, die ist gleich geblieben. Also die Schnecke hat sich ja über die 35 Jahre Bestehen stetig weiterentwickelt. Und es gab immer wieder auch Layout-Überarbeitungen, jetzt zuletzt eben Anfang des Jahres, auch mit neuem Logo, um einfach nochmal deutlicher zu zeigen, das ist ja auch, es ist Bestehen, dass das aber trotzdem ein, es hat trotzdem einen Neuanfangscharakter, dass jetzt diese beiden anderen Verbände eben mit in der Schnecke enthalten sind. Und inhaltlich ist es schon so, dass eigentlich unser Bestreben vorher auch schon da war, das für das Leben mit Hörbeeinträchtigungen in Gänze zu zeigen. Aber natürlich, jetzt müssen wir, oder ist es unser Anspruch, auch sensibler und sorgfältiger noch nach Themen für Überhörgeräte auch zu schauen. Und dass es eben auch Erfahrungsberichte mehr gibt von Menschen mit Hörgeräten und nicht nur Cochlea-Implantat, weil eben alle sich gleichermaßen abgebildet fühlen sollen, ja.
Ja. Kernprodukt ist ja das Printmagazin, was die Schnecke darstellt. Sie haben aber natürlich auch das dazugehörige Online-Portal oder die Plattform, haben auch ein Talk-Format, was sich Lautstark nennt. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, genau. Der Online-Auftritt, der wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch überarbeitet werden. Der ist auch etwas in die Jahre gekommen, aber durch dieses Zusammengehen dieser Verbände stand jetzt erstmal, das hatte das eher Priorität. Und Lautstark, der Talk rund ums Hören, ist tatsächlich ein Produkt der Corona-Pandemie, weil dann ja Treffen nicht mehr möglich waren. Und wir haben dann überlegt, also die damalige Geschäftsführerin der DCG und ich, so wir wollen da irgendwie was machen und von so einem, ja, vielleicht einfach so ein Lunch-Talk. Und dann kam irgendwie die Idee, ach nee, wir machen das einmal, es war damals sogar erst alle 2 Wochen und dann einmal im Monat. Wir machen so eine Stunde, laden wir uns einen Gast ein und dann sprechen wir zu verschiedenen Themen. Und das ist dann mal einer, der über sein Hobby spricht oder über seinen Werdegang mit Hörbeeinträchtigung. Dann ist es ein Mediziner. Wir hatten aber auch schon eine Museumsleiterin, also für den Bereich Hören, bei uns zu Gast. Wie werden Untertitel gemacht? Also es sind verschiedene Themen. Eine Lesung war auch sehr schön. Es gibt eine Frühförderin, die 2 Krimi-Romane geschrieben hatte. Die war dann auch bei uns und hatte eine Lesung gehalten. Es sind einfach verschiedene Themen. Und auch natürlich Gründung des Hörverbands war dann auch eine andere Folge bei uns, ja. Also wir gucken immer, was sich gerade so ergibt und das macht eben auch Spaß, ja. Das ist dann immer live. Die Zuschauer können dann bei uns auch die Fragen einbringen. Und ja, also man hat einen direkteren Austausch als jetzt mit dem Printmagazin. Insofern finde ich beides eben sehr schön.
Ja. Beim Printmagazin ist der Austausch dann ja eher indirekt. Was wissen Sie über Ihre Leser? Bekommen Sie da Feedback? Wissen Sie, wer das Magazin liest?
Ja, ich hatte letzten Herbst eine Umfrage gemacht, weil in Anbetracht dessen, dass ich ja diesen Heft-Relaunch, wie man das dann nennt, oder dieses Redesign machen wollte, hatte ich überlegt, ich möchte eigentlich noch mal ein bisschen mehr über die Leserinnen erfahren, als das, was mir sonst so bei Begegnungen wiedergespiegelt wird. Und das war wirklich sehr schön, weil doch einfach vieles von dem, was die Schnecke macht, wertgeschätzt wurde und eigentlich von vielen gar kein Veränderungsbedarf gesehen wurde. Und ja, also es war 3/4 der Antworten waren LeserInnen, die die Zeitschrift schon 5 oder 10 Jahre oder noch länger beziehen. Und da kam Rückmeldung, ich lese sie nach wie vor, auch nach 16 Jahren noch nahezu ganz, und ich entdecke immer wieder ein neues Thema für mich. Und ja, oder auch, es hat mich wahnsinnig weitergebracht bei meiner Hörreise. Ich wäre noch nicht da, wo ich heute wäre. Es ist immer ein oder mehrere Artikel da, die mir weiterhelfen im Alltag. Also das sind einfach schöne Rückmeldungen. Da freue ich mich sehr, weil damit erfüllt, also es zeigt mir halt, dass wir doch das, was wir mit der Schnecke auch tun wollen, dass das auch so ankommt.
Das klingt sehr danach, dass es viel, viel mehr ist als reine Information, die da stattfindet, oder mal eine Geschichte, die da erzählt wird, sondern es ist ja auch sehr viel zusammenbringen, auch so ein bisschen nach Rückhalt und aufgehoben sein mit dem Thema.
Ja, viele sind ja in ihrem Alltag gar nicht umgeben von anderen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Das heißt, sie sind mit dem Thema eher allein oder haben halt wenig Austausch. Und da finden sie eben in der Schnecke einfach mal eine Lebenswelt, die ihrer entspricht, oder wo sie so erkennen, ach, bei mir ist das ja auch so. Oder das gibt mir jetzt irgendwie nochmal eine Anregung, wie ich dieses oder das Problem vielleicht für mich im Alltag angehen kann. Und das findet man ja am Kiosk sonst nicht. Also wenn ich jetzt in den Bahnhofsmarkt da reingehe, da sind wahnsinnig viele Zeitschriften, das erschlägt einen ja nahezu, aber da habe ich die Gartenfraktion, die Sportfraktion, die Geschichtsfraktion. Aber wo ist das für den Menschen mit Hörbeeinträchtigung? Und das finden sie dann eben bei uns im Abo. Es wäre natürlich schön, wenn wir auch in den Zeitschriftenkiosken in ganz Deutschland verteilt wären. Aber das ist dann finanziell für uns dann zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch schwierig.
Aber wenn wir jetzt Hörer draußen haben, die die Schnecke noch nicht kennen und gerne mal reinlesen möchten, könnt ihr ja immer auf die Online-Seite auch gehen und dort ein Abo abschließen.
Genau, es gibt auch ein kostenloses Probeexemplar. Genau, das ist ja ganz wichtig, dass man einfach mal reinschnuppern kann. Und momentan haben wir noch kein E-Magazin, aber für die Menschen, die eben wirklich sagen, also Print, ich mag eigentlich gar nicht mehr Printmagazin zu Hause liegen haben, ich lese sowas lieber online, da stellen wir auch ein PDF zur Verfügung. Oder eben auch, wenn es einfach eine Sehbeeinträchtigung zusätzlich gibt, da haben wir ja auch Abonnenten und Mitglieder, die eben dann lieber über das PDF das Magazin konsumieren und dann darüber dann barriereärmer reinlesen können.
Über die letzten Jahre sind Sie ja in so viele Spezialthemen eingetaucht, haben so viele betroffene Geschichten kennengelernt. Gibt es trotzdem noch die Aha-Momente zwischendurch, wo Sie sagen, so, wow, das ist jetzt was Sie persönlich sehr beeindruckt, oder auch komplett neue Dinge, die Sie noch kennenlernen nach der Zeit?
Ja, doch, absolut. Also erstens tut sich ja nach wie vor auch in der Forschung und in der Entwicklung sehr viel. Das ist schon spannend zu begleiten, aber es sind auch so, ja, wie ich vorhin auch mal meinte, ne, so kleine Banalitäten eigentlich, ne, also, aber die dann irgendwie doch trotzdem nochmal so ins Nachdenken bringen, oder gerade die Auseinandersetzung jetzt mit der Höranstrengung und Hörermüdung, das kam auch erst im letzten Jahr nochmal stärker bei mir. Und Ja, zum Beispiel jetzt vor einem Jahr hatten wir das Heft zu dem 40-jährigen Jubiläum des Cochlea-Implantats in Deutschland. Und da hatte ich auch die Sonja Olickmacher aus dem Präsidium der DCG interviewt oder beziehungsweise gesprochen. Und das hat mich dann trotzdem auch wieder berührt, wie ihr Gang zu dieser, oder ihre Hörreise war. Also das muss ich schon sagen, das ist nach wie vor so etwas, was mich sehr beeindruckt. Wenn jemand nach 10, 20, 30 Jahren dann plötzlich zu diesem CI fand, weil es eben eine technische Neuerung gab, also sie war 81, meine ich, implantiert worden. Und ja, was, wie so die Anfänge waren und womit sie sich rumzuschlagen hatte und sie jetzt heute so zu erleben und zu sehen, das finde ich schon bewundernswert. Ja. Also ich habe ganz viel, ich finde es einfach sehr beeindruckend, wie jeder Einzelne diesen Weg so geht mit den Herausforderungen am Leben, die bei dem einen halt größer und bei dem anderen vielleicht kleiner sein mögen, aber sie sind halt trotzdem kleine Hürden, die immer wieder zu nehmen sind. Und ja, und das, was mich auch nachhaltig beeindruckt, ist wirklich dieses Engagement, dieses der Selbsthilfe, das Empowerment. Also sowohl, was es den Einzelnen gibt, als auch das, was da an Zeit und Energie und Kraft reingegeben wird, um einfach die Situation nicht für sich nur allein zu verbessern, sondern wirklich für so viele Menschen da draußen, ja.
Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie sich auch außerhalb der Community bewegen, dass Sie sich an die Politik richten, an andere Stakeholder. Haben Sie da das Gefühl, dass Sie mit den Anliegen der Hörbeeinträchtigten auf offene Ohren stoßen, oder ist es eher schwierig mit dem Thema in der Gemengelage, weil es gibt diverse Gruppen, die ihre Anliegen haben? Ist das eher eine Herausforderung, mit den eigenen Themen dort durchzudringen?
Also ich würde sagen, es ist einfach nach wie vor eine Herausforderung, weil die Mittel werden letztendlich ja knapper. Wir erleben es ja, es kommen jetzt so große Themen, diese Krankenhausreform, die jetzt ausgerollt wird. Und da braucht es einfach eine starke Stimme der Selbsthilfe, die auch kontinuierlich da dran ist. Und da ist es eben auch wichtig, diese Kräfte so zu bündeln, dass eben auch so ehrenamtlich zu besetzende Positionen, die aber wahnsinnig viel Wissenshintergrund brauchen, dass die auch besetzt werden können. Und deswegen ist es, ja, also man muss dranbleiben. Es wird sich über die Zeit geben, aber man muss eben auch beständig sein, ja, um dann hoffentlich irgendwann wirklich eine hörbarrierefreie Umgebung für alle schaffen zu können und eine Versorgung. Also es hört ja auch nicht hinter Deutschland auf, sondern es gibt ja auch diese Euro-CEU. Und da in diesem europäischen Vergleich zeigt sich ja auch, in den Nachbarländern ist teilweise nur ein Cochlea-Implantat üblich, nur eine einseitige Versorgung. Man weiß aber, wir sind ja mit zwei Ohren geboren worden, nicht damit das eine mal ausfallen kann, sondern weil es diese beiden Ohren braucht. Und ja, da gibt es irgendwie, also auch über Deutschlands Grenzen hinaus, auch immer noch viel zu tun und eben auch sicherzustellen, dass die Versorgungsqualität, die in Deutschland da ist, jetzt auch nicht unter Sparmaßnahmen zu leiden hat. Und ja, und mit immer mehr CI-Nutzern braucht es eben aber auch eine entsprechende Versorgungsstruktur, die deutschlandweit auch dann zur Verfügung steht, auch in der lebenslangen Nachsorge, weil es ist ja nicht implantiert, eingesetzt und dann ist das Hören geheilt, sondern das ist ja nicht das natürliche Hören, was dadurch wiederhergestellt wurde, sondern es ist eine Technik. So. Und da muss einfach regelmäßig auch jemand nachschauen, da muss mal eine Einstellung angepasst werden und es muss auch medizinisch beobachtet werden, begleitet werden. Und das darf halt nicht den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen. So.
Ja. Wenn wir so über die deutschen Grenzen hinausschauen, wissen wir, dass der Versorgungsstandard durchaus relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Wie würden Sie das Thema Barrierearmut im Alltag von Hörbeeinträchtigten beurteilen, wenn Sie da so über die Grenzen schauen, was Sie bisher so gehört haben? Steht Deutschland da gut da oder haben wir da eher noch viel zu tun?
Oh, da tue ich mich schwer, das wirklich kompetent einzuschätzen, muss ich sagen. Ich höre immer wieder, dass es in anderen Ländern doch selbstverständlicher ist, dass es eine Untertitelung gibt, dass Höranlagen eingesetzt werden. Wir sehen es ja im gerade hier amerikanisches Fernsehen oder wenn Nachrichten kommen aus Kanada, da ist dann auch so ein Gebärdensprachdolmetscher, der ist jetzt vielleicht für die CI-Träger nicht für alle so hilfreich, aber zumindest ist das selbstverständlicher dort präsent und vielleicht dann auch andere Unterstützungsmöglichkeiten für andere Hörbeeinträchtigte. Aber so eine grundsätzliche Erhebung kenne ich da jetzt nicht ad hoc.
Was würden Sie sagen, Sie beschäftigen sich ja auch viel mit den einzelnen Themen, die dann dahinter stehen. Was sind so die ein oder zwei Top-Dinge, die sich in der Infrastruktur in Deutschland ändern müssten, um einen großen Sprung beim Thema Barrierefreiheit in Bezug auf das Hören zu schaffen?
Also es ist jetzt ja viel das Thema Auracast, was jetzt kommen könnte, also dieser neue Bluetooth-Standard, der eben dazu führen soll, dass das doch flächendeckender ausgebaut ist. Die Gefahr dabei ist wiederum, also das, was man mit der T-Spule über Jahrzehnte versucht hatte und eben nicht überall so erfolgreich etablieren konnte. Die Gefahr, die dann vielleicht da ist, ist, dass eben diejenigen, die nicht die neuesten Geräte haben, dass die dann von dieser Entwicklung, wenn dann da eine Auracast-fähige Anlage installiert ist, dass dann die anderen Personen, die auf ihr neues Hörgerät per Zuzahlung warten müssen oder auf einen neuen CI-Prozessor, das sind ja 6, 7 Jahre, die dann dazwischen liegen, dass die dann vielleicht in dieser Übergangsphase vergessen werden, das darf halt nicht passieren und das sollte auch gerade für die älteren Personen oder auch die sich eben nicht das neueste Smartphone leisten können, um das dann entsprechend bedienen zu können. Ja. Das muss halt sozial gerecht gestaltet werden. Ich sehe trotzdem da eine gute Chance, dass das dadurch vielleicht wirklich endlich mal in der Breite möglich sein wird. Ja. Und weil es eben dann auch in einer noch größeren Zielgruppe sind ja schon sehr viele Menschen hörbeeinträchtigt, ohne dass einem das so geläufig ist. Aber da schwanken ja Zahlen zwischen 10 und 16 Millionen Menschen in Deutschland, die von einer Hörbeeinträchtigung betroffen sind. Und es gibt ja auch bis zu 1 Million Menschen, die eigentlich so hochgradig schwierig sind, dass sie eigentlich von einem Cochlea-Implantat profitieren würden. Also es sind ja eigentlich viele Menschen, wenn man das jetzt vergleicht mit der Gesamtbevölkerung, aber trotzdem ist das nicht zu Ende durchgedrungen. Und gerade bei diesem Titelthema kulturelle Teilhabe, da hatten unsere Erfahrungsberichte, es waren auch sehr positive, aber es gab eben auch Beispiele, ja, da ist zwar an Hörbarrierefreiheit teilweise gedacht worden, aber schlecht gedacht, also weil es keiner aus seinem eigenen Nutzen heraus überprüft hat. Und wenn das Mikrofon dann auf den Bühnenboden ausgerichtet ist und man nur die Fußstapfen der Schauspieler hört, aber nicht die Dialoge, dann ist da halt die Barriere nicht abgebaut. Ne? Und das würde wahrscheinlich einem Hörsystemnutzer, der das überprüft hätte in der Vorbereitung, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
Ja. Und man sieht es ja auch an dem Beispiel Auracast, dass da viel auch einfach zusammenwirken muss. Die Hersteller haben das in den neuen Produkten drin. Wir machen das genauso wie die Hörgerätehersteller auch, aber es braucht auch den Gegenpart in der Infrastruktur. Solange es die Sender an dem Bahnhof, an dem Flughafen, im Kino nicht passend dazu oder zumindest in der Breite noch nicht gibt, dann kann das natürlich auch nicht so richtig Wirkung.
Genau, genau, jetzt die ersten Fernseher sind ja da und spannend wird es dann wirklich, wenn es dann an diesen öffentlichen Stellen dann auch zum Einsatz kommt und man dann wirklich das ausprobieren kann. Und ja, also da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt und in welchem Tempo. Und gleichzeitig erleben wir es halt immer wieder, dass doch Probleme da sind, wenn jemand ein CI-Prozessor-Upgrade haben möchte, dass die Krankenkassen da Steine in den Weg legen, dass man Widerspruch einlegen muss. Jetzt hatte ich jüngst ein Beispiel, da gab es eine Verbesserung durch die nächste Generation CI-Prozessor. Das Gerät selbst ist eigentlich, also das Modell ist 10 Jahre alt, der Prozessor ist 7 Jahre alt und der Test hat eigentlich nachgewiesen, dass auf jeden Fall ein Benefit durch das neue Gerät da. Dann wurde jetzt aber gesagt, ja, aber das Hören ist ja mit dem bisherigen Prozessor ja schon mit einem hörgesunden, in Anführungszeichen, Menschen gleichzusetzen. Mit dem anderen würden sie ja noch besser hören. Das kann ja dann nicht sein. Und dann denke ich mir, ja, das ist ja nicht nur das, was an Hörzusatznutzen dazukommt. Das ist ja auch noch, dass dieses neue Gerät, das andere ist 10 Jahre alt. Also wer hat jetzt ein iPhone, Samsung oder was auch immer von vor 10 Jahren, der wird auch wissen, die Technik hat sich so sehr überholt. Und da kann ich das dann manchmal nicht so gut nachvollziehen, wie bei den Krankenkassen dann oder bei dem medizinischen Dienst, dass, ja, wie man zu so einer Einschätzung kommen kann.
Wenn man auf solche Hürden stößt in dem Prozess, kann man sich dort dann auch an die Schnecke bzw. die Selbsthilfe dann wenden, einfach sich auszutauschen, was man für Möglichkeiten hat?
Ja, absolut. Also wir haben in der Rubrik Recht Soziales auch regelmäßig Fachbeiträge, dann auch von einem Rechtsanwalt, die gerade solche Themen auch beleuchten. Wir vermitteln dann gerne Kontakte und in der Selbsthilfe gibt es eben auch immer wieder natürlich Menschen, die das auch aus eigener Betroffenheit dann schon durchfechten mussten und eben, ja, dann Erfahrungsberichte bei uns auch veröffentlichen, sodass man da auch nochmal nachlesen kann. Und ja, mit Hörgeräten ist es ja nicht anders. Also da muss man ja auch immer kämpfen und wie viel Zuzahlung ist zu leisten. Also das ist schon, ja, manche Sachen erschließen sich mir ja auch heute noch nicht, warum. Also beim Cochlea-Implantatträger werden ja auch die Batteriekosten übernommen, beim Hörgeräteträger nicht. Aber sie sind ja beide auf diese Hilfsmittel angewiesen und insofern sollten doch beide gleichermaßen diese Batteriekosten auch erstattet bekommen, würde ich meinen.
Ja. Sie haben ja sicherlich einen relativ guten Einblick, inwieweit das eher die Ausnahme oder die Regel ist, diese ganzen Einspruchsverfahren, die Schwierigkeiten, die ich in solchen Erstattungssystemen habe. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das die Ausnahme, ist das der Regelfall oder stellen Sie auch eine Veränderung da fest?
Also es ist wohl, ja, ich glaube, es ist schon immer auch schwierig gewesen, so wie man damals durchkämpfen musste, dass es eben auch eine beidseitige Versorgung gibt, dass es eine Versorgung von einseitig ertappten Menschen gibt. Das ist ja immer wieder ein Kampf, bis das dann mal etabliert wird. Aber was ich jetzt schon höre, ist, dass die begrenzteren Mittel eben auch dazu führen, dass da doch nochmal vielleicht stärker hinterfragt wird, ist das jetzt notwendig? Und da braucht es dann halt Durchhaltevermögen und ja, ein Team, das eben auch dann gut dabei unterstützt. Also das ist ja auch dann die Arbeit der Klinik, die dann entsprechend die Unterlagen dafür ja auch bereitstellen muss.
Was macht das mit den Betroffenen selber in so einem Prozess, die ohnehin schon durch das neue Hören oder die Beeinträchtigung, die ihm vorangeht, schon sehr, sehr viel Last tragen, wenn sie dann die Lösung haben, sich dazu durchgerungen haben, einen bestimmten Weg zu gehen und dann plötzlich dieser Rückschlag kommt und man nochmal eine extra Runde dreht oder sich nochmal in so ein Thema reinhängen muss?
Ja, also ich glaube, das ist jetzt ja gar nicht aufs Hören nur zu beschränken. Es ist ja immer wieder, wenn man so einen Antrag stellt und dann kommt doch erstmal eine Ablehnung und ich muss den Widerspruch formulieren, das ist natürlich emotionale Arbeit auch, ne? Also es ist ja nicht nur, dass man denkt, oh, jetzt muss ich nochmal ein Schreiben aufsetzen, sondern es ist ja auch emotional, dass es einen dann aufrüttelt. Mensch, ich will doch eigentlich nur mein Hören irgendwie, also ich könnte doch so viel besser am Alltag teilnehmen, wenn ich jetzt mit diesem neuen Prozessor die und die Chancen hätte. Aber jetzt dauert es noch mal ein paar Monate mehr. Jetzt muss ich auf meine zweite Seite der CI-Versorgung noch mal warten. Aber diejenigen, die sich an uns wenden, da lese ich schon auch Kampfeswillen raus. Also ich glaube, ja, dieser Wille zum Hören, der ist eben einfach schon groß. Und ja, dieses Empfinden ja auch von so einer Ungerechtigkeit, dass man jetzt da gebremst wird und das neue Gerät eben mehr, ja, ein einfacheres Telefonieren durch den technischen Fortschritt mit der Software und allem ermöglicht. Und Ja, und jetzt soll ich bei diesem alten Gerät, das ich jetzt schon 7 Jahre immer am Hörohr hatte, soll ich jetzt weiterleben? Und ja, also.
Das ist natürlich also für jeden wichtig dann, dass man auch die aktuelle Technik nutzen darf, in dem Fall ja auch nutzen kann und nutzen darf. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allem auch für die jüngeren Versorgten natürlich sehr relevant ist. Wenn man recht früh versorgt wurde, da hat man ja wirklich mehrere Technikgenerationen noch vor sich, dass man da auf jeden Fall die Möglichkeit und den Zugang dazu bekommt und den nicht verwehrt bekommt. Sie hatten es auch schon angerissen, dass Sie auch die junge Selbsthilfe haben, die Blogwerkstatt. Wie unterstützt denn die Schnecke die jungen Versorgten?
Ja, zum einen, dass wir eben aufzeigen, dass es diese Veranstaltungen gibt. Wir haben auch so eine Reihe Arbeiten mit Hörbeeinträchtigungen, sodass da wirklich junge Menschen, also es sind nicht nur junge Menschen, aber dass wir einfach so Einblicke geben hier. Es sind so verschiedene, also ganz verschiedene Berufe, die auch ausgeübt werden können. Wir hatten auch ein Schwerpunktheft mal zum Thema Identität. Also was ist das? Fühle ich mich als gehörloser Mensch oder als hörender Mensch mit meinem Hörsystem? Also dass wir da auch eine Plattform bieten und eine Sichtbarkeit auch innerhalb der eigenen Community. Und ja, was ich jetzt auch sehr berührend fand im vergangenen Jahr, war die Deutsche Cochlea-Implantat-Gesellschaft und ich für die Schnecke ja auch bei der Hörmesse von Cochlea präsent. Und da war eben ein junger Teilnehmer von diesem Jugendcamp vom Deaf or Alive, was zur Deutschen Cochlea-Implantat-Gesellschaft gehört, mit anwesend. Und die Mutter erzählte mir eben auch, also diese Woche da in diesem Jugendcamp, er war wie ausgewechselt. Also er geht ja in eine Regelschule, kommt da auch zurecht. Alles gut eigentlich so von außen betrachtet. Aber dann diese Begegnung mit anderen jungen Leuten, die auch ein Hörsystem tragen, die auch solche so Probleme im Alltag haben, über die er ansonsten sich ja kaum austauschen kann. Der ist jetzt mit Feuer und Flamme dabei und ist auch jetzt bei so einer berlin-brandenburgischen DOA-Gruppe mit aktiv. Da sind auch viele junge Erwachsene und er ist irgendwie, ich glaube, 13 oder 14, also schon auch ein bisschen noch jünger. Und trotzdem profitiert er offenbar sehr von diesen Treffen. Und ja, dass wir darauf hinweisen können und zeigen können, hier solche Erfahrungen gibt es oder da gibt es Treffmöglichkeiten. Ich glaube, da kann die Schnecke dann auch einen Beitrag zu leisten.
Und es leistet einen Beitrag, wie Sie es auch gesagt haben, zur Sichtbarkeit, weil bei Schwerhörigkeit, man denkt ja häufig eben an die ältere Generation und also von meinem Gefühl werden die jüngeren Versorgten da dann doch manchmal ein bisschen ausgelassen und da kümmert sich natürlich dann die Schnecke oder auch die Selbsthilfe mit der Deaf or Alive eben wirklich sehr gut rum. Also ich erinnere mich auch noch an die Hörmesse, an den Jungen, an denen Sie ansprachen, genau das. Und dann gibt es ja auch in der Schnecke, nicht nur für die Jüngeren, immer auch den Veranstaltungskalender hinten, weil Sie sprachen ja auch von den Veranstaltungsberichten. Da kann ich sehen, was ist passiert und kann im Veranstaltungskalender dann ja auch schauen, Mensch, wann ist denn der nächste Termin davon? Da möchte ich auch mal teilnehmen.
Genau, also zum einen machen wir das bei den Artikeln, wenn da schon feststeht, okay, nächstes Jahr wird es wieder so ein Jugendcamp geben, dann geben wir schon mal den Hinweis und dann haben wir dann immer so eine 3-monatige Vorausschau und eben einen Hinweis auf die wichtigsten anschließenden Veranstaltungen. Wenn es dann auch einen Anmeldeschluss gibt, der eben vorher abläuft, dann können wir da schon mal unter so Save the Date auch darauf hinweisen und da findet man die Termine eben auch, ja. Aber so wie dieser Jonathan, eben so einen Menschen hatte ich auch 2018 kennengelernt, der auch bei einer Veranstaltung der Selbsthilfe war, da ging es um so ein Fotoshooting für Bildmaterial. Und der kam, glaube ich, über eine Reha, stationäre Reha, ist er darauf aufmerksam gemacht worden, dafür angeworben worden, für dieses Fotoshooting. Und der war dann, glaube ich, die nächsten 2 Jahre fast jedes Wochenende in Deutschland unterwegs, weil der laufend irgendwelche anderen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen aufgesucht hat. Der ist so aufgegangen dann in diesem Thema und engagiert sich. Und Selbsthilfe ist eben kein, oder gerade das Thema Hören, das betrifft eben nicht nur, in Anführungszeichen, nur Menschen im höheren Alter, sondern eben auch junge Menschen. Und auch in der Selbsthilfe sind auch viele junge Menschen aktiv. Und ich finde beeindruckend, was da für ein Wissen drin steckt. Also wirkliche Schwarmintelligenz, also was sich da angehäuft hat. Und dann dieser Austausch, diese Empathie und auch dieses, ja, das ist ja nicht immer nur das Hören. Manchmal gibt es noch eine zusätzliche Beeinträchtigung, dass die dann alle mitgenommen werden. Das ist einfach einfach schön, beeindruckend.
Ja. Stichwort Sichtbarkeit. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten einmal jetzt die Gelegenheit, ein Themenheft mit der Schnecke zu machen, mit einer unglaublichen Reichweite, mit einer Reichweite einer Bild-Zeitung. Für welche Botschaft und für welches Thema würden Sie sich dann entscheiden und sagen, wenn ich diese Gelegenheit bekomme, dann muss ich das unbedingt dort platzieren?
Ja, welche Botschaft würde ich dann? Ja, das Hören einfach weit mehr ist als Sprachverstehen oder Unterhaltung, sondern das Hören für so viele Menschen Lebensqualität ist. Das ist ja nicht gesagt, dass jeder hören muss. Wer kein Hörsystem haben möchte, das ist völlig legitim. Aber diejenigen, die es eben sich da für diesen Weg entscheiden, was für eine lebensverändernde Entscheidung das auch ist und wie viel Lebensqualität dann auch gutes Hören und gutes Sprachverstehen, wie viel Lebensqualität da dranhängt, das würde ich schon in die Welt geben wollen, dass wir einfach alle erstens auf unsere Ohren aufpassen und zweitens es nicht zu lange vor uns herschieben, dann unserem Hören ein bisschen nachzuhelfen, wenn es doch nachlässt und dass sich da keiner für schämen muss, so ein Hörsystem zu tragen. Und ja, also ich für mich selber habe auch mitgenommen, ich hatte vor 3 Jahren noch mal ein Kind bekommen. Und als da dieses Neugeborenen-Hörscreening dauerte und dauerte und dauerte, da war mir natürlich durch meine Arbeit auch bewusst, okay, da kann auch was sein. Und ich, natürlich wäre der Weg, es ist ein schwerer Weg. Es ist für Eltern, die das entscheiden müssen, eine Implantation vornehmen zu lassen oder nicht, ist das eine schwere Entscheidung. Aber ich hatte so das Gefühl, ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld jetzt, die damit so ein tolles Leben führen und die auch, ja, auch beide Welten leben können, aber eben durch diese Implantation die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte jetzt Lautsprache und morgen möchte ich nur Gebärdensprache, so. Und das finde ich einfach was ganz Tolles, dass das heutzutage möglich ist und bin auch einfach gespannt auf alles, was da dann noch kommt, auch im Bereich Gentherapie und so, ja, also. Genau.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in die Schnecke und die Selbsthilfe und allen Zuhörern und Zuschauern können wir die Lektüre der Schnecke online oder auch offline als Magazin sehr, sehr ans Herz legen. Schön, dass Sie bei uns gewesen sind.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. War sehr schön.
Abonnieren Sie unseren Kanal. Hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung.